sind ja fast alle durchgelaufen in 22 oder 23, dass man halt tatsächlich, weil sich alles gewandelt hat von Rose ist die einzige Metrik zu Runway ist die einzige Metrik. Und das verändert halt ein bisschen was in der Ausrichtung vom Unternehmen. Und dadurch gab es dann die Layoffs. Und als wir die dann hatten, das hat schon was in der Firma verändert.
Herzlich willkommen zu Let's Talk People. Der Küchentalk mit inspirierenden Menschen aus verschiedenen Branchen, aber immer mit demselben Ziel. Spannende Einblicke in das People-Management Ihrer Unternehmen zu bekommen. Heute präsentiert von Gina Renner.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Talk People. Ich bin Gina, eine von drei Co-GründerInnen von Unfood Now, der Anlaufstelle für Organisationen der Zukunft und Pionierin der neuen Zeit. Gemeinsam mit der HR-Marketing-Agentur DUD haben wir heute einen besonders spannenden Gast für euch, Lars Giere. Lars hat über 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von Online-Unternehmen und Produkten. Also ihr solltet dazu wissen, ich glaube, seitdem er 15 ist, beschäftigt er sich somit mit dem Thema. Aber dazu wird er später nochmal mehr sagen. Er war maßgeblich am Aufbau von Geschäftszweigen für eBay beteiligt, die über 100 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr generieren. Zudem ist er Mitgründer von Felmo, einer der am schnellsten wachsenden Tiergesundheitsunternehmen in Europa. Seit kurzem ist er als Fractional VP Product bei der eFollower Group tätig, ein Unternehmen, das sich auf Fotoprodukte spezialisiert hat. Lars hat einen akademischen Hintergrund in Mathematik und Informatik mit einer Abschlussnote von 1,0 an der Leibniz-Universität Hannover. Ich weiß nicht wie, Wahnsinn, aber ja, 1,0. Herzlich willkommen, lieber Lars. Schön, dass du heute bei uns mit dabei bist.
Ja, danke. Witzig, dass du das mit der Uninote erwähnt hast. Das ist was, das ich selten erwähne und fast vergessen habe.
Ja, ich glaube, ich habe es erwähnt, weil bei unserer Recherche, ich habe das gesehen und dachte, hey, Wahnsinn. Vielleicht mal so ein Fun Fact. Warum finde ich das so Wahnsinn? In meinem Abi-Buch, mein Mathelehrer hieß damals Herr Gegusch, und in meinem Abi-Buch stand dann nur drinne auf meiner Seite Gegoschs Herausforderung. Ihr könnt euch jetzt alle denken, was das bedeutet hat. Ob das bedeutet im Sinne von, ich war so gut gewesen, dass ich ihn herausgefordert habe, oder ob es der andere Weg ist. Aber ja, deswegen, ich war sehr, sehr beeindruckt, als ich das gesehen habe. Wir starten ja gerne immer mit einem Impulsspiel. Bedeutet, ich stelle dir kurze Entscheidungsfragen und dann hast du 2-3 Sekunden Zeit zu sagen, ob du eher zu dem einen oder zu dem anderen tendierst. Bist du ready?
Super, ja. Klar, gerne.
Los geht's. Eigenes Produkt oder Plattformpartnerschaft?
Boah, kommt drauf an, was damit gemeint ist. Tendenziell mache ich gerne Dinge, aber andererseits, wenn man im Business aufgebaut hat, ist es immer super wichtig, möglichst viel nicht selbst zu bauen. Ja, deswegen kommt es halt drauf an. Mhm. Ein ganz klares It depends. Schön, starten wir gleich mit sowas rein.
Okay, langfristige Vision oder kurzfristige Gewinner?
Das wird super heute, beides. Für mich kein Gegensatz. Ich glaube, man muss beides haben, ansonsten funktioniert es nicht. Ohne langfristige Vision läuft man ziellos irgendwo hin und ohne kurzfristige Gewinne hat man keinen Progress. Also ich glaube, man braucht beides.
Ja, jetzt bin ich beim nächsten gespannt und natürlich auch mit Blick auf deine Karriere. Startup oder Konzern?
Wahrscheinlich eher Startup, aber dann halt das eigene. Genau, ansonsten macht mir die Arbeit im Konzern auch Spaß. Weil das ist jetzt nichts, was ich auch kategorisch ausschließe. Das ist sogar so selten bei mir so, aber Startup, ja.
Mhm. Und ich merke, Entscheidungen treffen fällt dir leicht. Das ist immer die goldene Mitte.
Ja, fantastisch, oder?
Ja, ja. Okay, wir schauen mal bei den letzten beiden rein. Künstliche Intelligenz oder menschliche Expertise?
Das sind ja alles Fragen, wo ich mich in der Mitte bewege. Tatsächlich, ich glaube, also wie ich künstliche Intelligenz gerade benutze, ist vor allen Dingen so, dass es mich selbst schneller macht. Und das ist auch, glaube ich, das, wo es gerade hingeht. Das heißt, menschliche Expertise definitiv noch wichtiger derzeit, da wo wir stehen. Aber ich glaube, das nicht zu nutzen, ist einfach falsch. Wer sich nicht selbst damit beschleunigt, verpasst, glaube ich, richtig was.
Ja, also mein Mann würde jetzt, glaube ich, herzhaft lachen. Der hat letztens schon gebracht, wann kommt der Zeitpunkt, dass wenn wir uns in den Haaren haben, was natürlich nie vorkommt, wann kommt der Zeitpunkt, dass ich ChatGPT frage, liefer mir 3 Argumente, um Sachverhalt XY zu lösen, weil ich es wirklich sehr oft nutze.
Ja, macht total viel Sinn.
Okay, letzte Frage. Ist ein bisschen ähnlich zur ersten. Eigenentwicklung oder Outsourcing?
Kommt auf die Situation wieder an. Es gibt für beides gute Situationen. Also wenn man langfristig etwas aufbauen möchte und es wichtig ist, dass man dem Ganzen eine sehr gute Struktur verpasst, man das nachher nicht weiter benutzen kann, unbedingt Eigenentwicklung. Wenn es darum geht, kosteneffizient eher unterwegs zu sein oder auch mal Dinge sehr schnell aufsetzen zu können, Outsourcing. Mhm. Situativ einfach.
Ja, wir hatten heute erst wieder mit einem Finanzexperten-Call gehabt, weil die Expertise haben wir in-house definitiv nicht so sehr in der Tiefe. Und da merke ich auch einfach immer wieder, wie sehr das hilft in verschiedensten Bereichen. Also man kann es ja an Produkten denken, wo wir tatsächlich auch eine White-Label-Solution haben, mit der wir arbeiten, aber auch ja wirklich so in menschlicher Expertise. Man muss ja nicht alles in-house haben. Und finde auch tatsächlich, die Mischung macht's. Also ich könnte die Frage gar nicht besser beantworten.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und man muss sich genau angucken, was man wo braucht. Einfach.
Ja, sehr schön.
Alles treffsicher in der Mitte beantwortet.
Es gibt da ja auch kein richtig oder falsch. Ich kann mir vorstellen, das eine oder andere, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Wo ich gerne reinstarten würde, ist einmal bei Felmo. Also du hast ja Felmo mitgegründet. Und relativ schnell ist es ja auch wirklich zu einem der führenden Unternehmen in der Tiergesundheitsbranche geworden. Also Wahnsinn, was ihr da geschafft habt. Und jetzt auch selber mit Blick auf unsere Gründung von Unfood Now kann ich sehr gut mir vorstellen, dass es daher auch einige Herausforderungen gab. Gerade im Bereich Wachstum, Strukturen, Prozesse, die richtigen Menschen finden, wie sich das Unternehmen auch weiterentwickelt. Und man braucht vielleicht wieder andere Menschen, die passen. Vielleicht einmal zum Start, was war überhaupt so der Gedanke, warum ihr das Unternehmen gegründet habt? Also was hat dich oder euch da auch motiviert, in die Richtung reinzugehen?
Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich war es so, dass Philipp und ich, mit dem ich Felmo gemeinsam gegründet habe, wir haben uns damals bei eBay kennengelernt und haben dann eigentlich zusammen beschlossen, dass wir etwas gründen wollen, wussten aber noch gar nicht, was. Aber wir haben halt einfach gemerkt, das passt super gut. Das hat sich halt so von den charakterlichen Eigenschaften, aber auch Skillset sehr gut ergänzt. Ja, und auch so, was wir am Anfang gemacht haben, sehr tief reingegangen in, was motiviert einen, was triggert einen, damit man halt irgendwie viel darüber spricht. Auch so die Dark Patterns, die man dann so hat, die man nicht so gerne teilt, ist immer ganz wichtig, finde ich, um halt zu verstehen, wie man da reingeht. Genau, ich habe das gemeinsam mit Philipp gemacht, den ich bei eBay kennengelernt hatte. Und wir haben gemeinsam beschlossen, etwas zu gründen, wussten aber noch gar nicht, in welchem Bereich. Und haben uns dann unterschiedliche Bereiche erstmal angeguckt und die sind da immer tiefer reingegangen. Und bei dem Tiergesundheitsbereich war es so, dass eigentlich 2 wesentliche Punkte uns dann vor allen Dingen dazu bewegt haben. Einmal war das ein Bereich, in dem es eine regulatorische Änderung gab. Das heißt, das ist einer so der Punkte, die immer viel erlauben. Das heißt, das Fremdbesitzverbot in der EU wurde aufgehoben. Das heißt am Ende, dass nicht Tierärzte auch Tierarztpraxen besitzen dürfen. Und das andere war dann, als wir dann reingegangen sind und uns das Ganze, den ganzen Bereich angeguckt haben, dass man wirklich gesehen hat, dass es auch in dem Bereich strukturelle Themen gab, einfach die ganz spannend war. Das heißt, einmal gibt es das Thema, dass viele Tiere nicht oft genug einen Tierarzt sehen, weil es zu anstrengend ist für Tierbesitzer. Das heißt, mit einer Katze in einer Transportbox zum Tierarzt zu gehen, ist ein echtes Unterfangen. Das ist unglaublich anstrengend und stressig für Mensch und Tier. Und das heißt, man hatte teilweise eine Unterversorgung und stressige Situationen für Menschen. Und zum anderen war es so, dass es auch nicht genug Tierärzte in Deutschland gab, um sozusagen die ganze Nachfrage abzudecken. Das heißt, man hatte so 2 Seiten von Problemen, die dann strukturell spannend waren für so ein Modell. Und dann haben wir tatsächlich, so wie der Zufall das immer will, war das dann auch so, dass im Freundeskreis dann jemand gerade das Thema hatte, dass die Katze sich übergeben hat und man dann überlegt hat, hey, geht man zum Tierarzt oder nicht und macht man das? Und dann hat man es gemacht, war mega viel Stress für Katze, Tier, für Katze und Besitzer. Und dann ja, hat man halt gesehen, okay, da liegt irgendwo was drin. Das hört sich dann immer so leicht an in der Gründungsstory. Natürlich stecken dann irgendwie, wir haben bestimmt 200 Interviews mit Tierbesitzern geführt und 30 mit Tierärzten und sind auch mit einem anderen Modell gestartet als das, was wir am Ende hatten. Das heißt, das war schon sehr viel Pivotierung drin, bis wir dann da gelandet sind. Aber sehr, sehr schnell iteriert am Anfang, das glaube ich immer wichtig. Genau, aber das ist so der Anlass gewesen, warum wir reingegangen sind in Fan.
Ja. Ja, und ja auch sehr fundiert, ne? Also mit dem, wie du es eben beschrieben hast. Und ich glaube, das sehen ja die Menschen dann manchmal gar nicht mehr, was da wirklich so für Prozessschritte voranstehen, wie man sich damit auseinandersetzt, wie viel Zeit da ja auch schon investiert wird, wenn du sagst, auch so viele Interviews vorab. Das ist ja ein Invest, das muss man ja auch erstmal gehen. Was mich noch interessiert, ihr seid ja dann auch wirklich, scheinbar habt ihr da genau die richtigen Schlussfolgerungen gezogen, sehr durch die Decke gegangen. Was hat das mit euch und mit dem Unternehmen gemacht? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Sehr unterschiedlich zu unterschiedlichen Phasen. Also ganz am Anfang war es einfach nur purer Spaß. So, weil tatsächlich so Sachen aufzubauen und so etwas so aus dem Nichts zu erschaffen, das gibt mir unglaublich viel Freude. Das ist so tatsächlich echte Passion. Und dann hat man halt angefangen, so immer mehr Leute einzustellen. Und dann war es so, dass man irgendwann festgestellt hat, als man so über so 15 Leute, 20 Leute, da haben wir dann unsere erste so kleine Sommerfeier mal gemacht. Da war noch alles irgendwie so gerade ein halbes Jahr alt, das Unternehmen, alles irgendwie ganz frisch. Das ist vielleicht 25 Leute gewesen sein, ja. Noch so ganz, ganz klein und familiär. Und da hat man das erste Mal so dann dieses Gefühl gehabt, naja, man baut hier etwas auf und es geht halt um Menschen. Das war das erste Mal stärker da, das Gefühl. Und von dem Zeitpunkt an sind wir dann ja immer schneller gewachsen erstmal. Und dann gab es natürlich diese Phasen, wo man selbst so ein bisschen so sein Glück kaum fassen konnte oder in fast so einer Art Freudentaumel war, dass das alles irgendwie so gut klappt, wie man sich das gar nicht hätte vorstellen können. Und dann gleichzeitig natürlich immer wieder, und das ist, glaube ich, wichtig, dass sowohl Philipp als ich das auch hatten, so dieser Demut dann auch vor der Aufgabe und der Verantwortung. Ja, weil man trägt auch Verantwortung für viele Menschen mit dem, was man da geschaffen hat.
Was hat das mit dir gemacht, Lars? Ich finde das gerade so spannend, weil ich das so sehr nachempfinden kann, diese Verantwortung. Wie hat die sich spürbar gemacht und wie bist du damit umgegangen? Weil ich kann mir vorstellen, auch jetzt bei unseren ZuhörerInnen, gerade wenn man gegründet hat, das kann ja auch ein Druck sein, der entsteht. Das kann ja auch eine Angst sein, warum man den Weg vielleicht nicht geht, weil man diese Verantwortung nicht tragen möchte. Wie bist du mit dieser Verantwortung umgegangen?
Tatsächlich, also ich hatte ja bis zum gewissen Grad und auch größere Organisationen habe ich ja vorher schon geführt. Das heißt, das war jetzt, hat sich eine ganze Zeit lang nicht viel anders angefühlt als das, was man davor gemacht hat im Konzern. Und dann hat man aber irgendwann gespürt, okay, aber es hängt viel mehr da dran an dem, was man selbst tut, weil man eben tatsächlich dann ja in der Phase am Anfang ja gerade, man verbrennt ja Geld und man muss dann neues Geld bekommen und man muss halt die Investmentrunden schaffen. Und das ist dann halt ein wichtiger Punkt, wo man nicht nur selbst dran hängt, sondern eben auch andere. Und das ist etwas, was tatsächlich so auf der Ebene einem tatsächlich schon Druck gemacht hat und wo man, glaube ich, sehr aufpassen muss, dann nicht die falschen Entscheidungen zu treffen, ja, aus dem die Ruhe zu bewahren.
Ja, gerade die Ruhe bewahren. Oh ja, das kenne ich. Also ich denke da an mehrere Telefonate, die wir bei uns auch im Gründungsteam haben, wo wir uns gegenseitig dann immer einmal wieder runtercoachen. Und was ich aber so schön finde, deswegen, ich bin so Riesenbefürworterin für Co-Founding, man hat halt Leute um sich, weißt du? Also man kann sich da immer wieder runterholen und man muss da nicht irgendwie alleine durchgehen, weil ich weiß gar nicht warum, aber ich habe das Gefühl, das tariert sich bei uns immer wieder aus. Also selbst wenn einer mal aufgebracht sind, sind die anderen beiden irgendwie entspannt. Oder also es ist immer so ein Ruhepol da und gefühlt dieser Pokal wird immer rumgereicht. Und dadurch ist so ein einfach so ein Gleichgewicht da, was ich total toll finde. Als du erzählt hast, kam mir gerade noch eine Frage, das finde ich total spannend. Wenn du für dich jetzt einmal so überlegst, weil du auch beschrieben hattest, ne, es war gar nicht so viel anders als deine Arbeit im Konzern. Was würdest du aber sagen, was hat dich vielleicht als Führungskraft dann in deiner eigenen Gründung anders führen lassen? Oder Frage, hast du anders geführt dann mit diesen Gegebenheiten, wie sie waren? Und wenn ja, was war für dich anders und warum?
Man kann natürlich viel freier agieren. Das heißt, an der Stelle, wo du ansonsten im Konzern viel Arbeit und Energie reinstecken musst, um andere davon zu überzeugen, in eine bestimmte Richtung zu gehen und dadurch nicht mehr ganz so viel Kraft hattest oder Zeit hattest, eher das Entscheidende, dein Team mitzunehmen, konnte man hier sehr viel Fokus von dem, was man so verändern wollte, darin legen, die Organisation mitzunehmen. Ganz, ganz großer Unterschied. Natürlich hat man die ganzen Themen, hatten wir eben schon Fundraising, bei uns war ein konstantes Thema. Das war fast immer on. Das läuft halt mit. Aber es war nicht diese Überzeugungsarbeit, die man leisten musste, in eine bestimmte Richtung zu gehen, was jetzt Organisationsstruktur betrifft oder wie man jetzt tatsächlich irgendwie Arbeit organisiert, welche Kultur man gerne in der Firma haben möchte, wie man das auch dann sozusagen reinforced. Das sind alles Themen, die man freier gestalten kann. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wo fließt die Energie und die Zeit eigentlich hin?
Fühle ich auch wieder sehr. Ja, gerade dieses Freiheitsgefühl, das ist auch das, was ich wirklich so echt jeden Tag merke und was mich total erfüllt, dass ich weiß, ich kann frei sein in meinen Entscheidungen. Das heißt nicht, dass dies die Entscheidung manchmal leichter macht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, das sind hier zwei Varianten und beide sind irgendwie nicht cool und ich muss jetzt zwischen den beiden trotzdem auswählen. Also sind ja nicht nur tolle Entscheidungen, die man trifft. Nichtsdestotrotz, wenn ich irgendwie mal ein Hirngespinst habe und sage so, oh komm, das probieren wir jetzt mal aus, kann ich gerade einfach entscheiden, wie fundiert möchte ich Sachen ausprobieren. Also möchte ich jetzt hier erstmal in ein Research gehen? Möchte ich erstmal ein Konzept erstellen? Wie viel Zeit möchte ich da rein investieren? Oder sage ich, wir laufen jetzt einfach einmal los, probieren das aus und dann, wo es uns hinführt, was mein Naturell sehr entspricht, was aber auch nicht immer gut und richtig ist, will damit nur sagen, dieses Gefühl von, ja, man ist da so viel freier, kann ich sehr nachvollziehen. Du bist eben auch mit rein und hast gesagt, ne, man hat dann ja auch so diese Kulturthemen. In dem, wie ihr gewachsen seid, gibt es so Merkmale, wo du sagst, das hat die Kultur sehr beeinflusst oder das hat die Kultur anders gemacht im Laufe des Wachstums und wenn ja, was?
Ja, ich glaube, wir hatten so ein paar Stellen. Das glaube ich, auch wahrscheinlich total typisch, was wir da gesehen haben. Das ist einmal so, dieser Anfang war halt wirklich so dieses, ich weiß nicht, ob familiär, aber halt so, man geht gemeinsam durch dick und dünn. Ja, weil man waren nicht viele Leute und man hat dann irgendwie Themen gehabt und dann hat man die halt einfach zusammen gemacht und hat auch gar nicht so darüber nachgedacht. Und danach ist man dann irgendwann in eine Phase gekommen, wo man halt merkte, okay, man muss jetzt halt eben Strukturen schaffen, damit es halt irgendwie tatsächlich weiter gut laufen kann. Und man spürt das dann so richtig, dass es einfach gebraucht wird. Und da verändert sich natürlich erstmal die Kultur und geht von so einem familiären über in was anderes. Und ab dem Zeitpunkt spürt man dann auch, wir sind da relativ rasant gewachsen Mitarbeitern, dass man das halt tatsächlich sehr proaktiv versuchen muss zu shapen. Mhm. Und da haben wir trotzdem mit Sicherheit das nicht geschafft, das genau so zu shapen, wie wir uns das irgendwann mal vorgestellt haben, weil tatsächlich so viele Leute dann anfangen, dass man das einfach gar nicht hinbekommt. Weil das ist, da das dann halt wirklich so aufzubauen, wie man sich das von Anfang an gewünscht hätte. Und diese Erkenntnis ist aber auch wieder wichtig. Ja, und dann halt reinzugehen und das immer wieder so versuchen vorzuleben, selbst irgendwie die richtigen Akzente zu setzen. Und das hat man schon gespürt, dass sich das da verändert hat. Und der andere große Cut war wahrscheinlich, als wir die ersten Layoffs hatten. Ja, und das ging ja vielen Startups so. Da sind ja fast alle durchgelaufen in 22 oder 23, dass man halt tatsächlich, weil sich alles gewandelt hat von Growth ist die einzige Metrik zu Runway ist die einzige Metrik. Und das verändert halt ein bisschen was in der Ausrichtung vom Unternehmen. Und dadurch gab es dann die Layoffs. Und als wir die dann hatten, das hat schon was in der Firma verändert. Ja, also sozusagen, man hatte erstmal, davor war es so die ganze Firma gefühlt auf so einem Hype, Und man hat das irgendwie so richtig gespürt, okay, es fließt so alles sehr, sehr stark nach vorne und man muss irgendwie so ein bisschen aufpassen, dass da so die richtigen Akzente gesetzt werden. Und danach war erstmal so der Trust ein bisschen gebrochen, ja, weil man aus dem Hype so sehr abrupt dann rausgekommen ist. Und da haben wir dann auch sehr viel wieder investiert, um dieses Vertrauen aufzubauen. Aber das ist eine andere große Phase gewesen, mit Sicherheit.
Kann ich mir vorstellen. Als du eben auch meintest, proaktiv shapen, dachte ich mir direkt, das ist ja auch Wahnsinn, was man in so einer Gründerinnenrolle alles für unterschiedliche Rollen einnehmen muss, darf. Das sind ja unterschiedlichste Perspektiven, die man einnimmt, Expertisen, das ist Wahnsinn. Und da stellt sich mir direkt die Frage, das ist ja eigentlich auch so ein klassisches People-Thema dann am Ende. Ab wann war denn der Zeitpunkt, wo ihr für euch gemerkt habt oder entschieden habt, hier braucht es wirklich dediziert eine Person, die sich den Themen annimmt, weil ihr schafft es zeitlich nicht, ihr merkt vielleicht, die Expertise ist gar nicht so tief vorhanden. Vielleicht auch da die Frage, was war der Ausgangspunkt gewesen, warum ihr euch dafür entschieden habt? Das finde ich auch total interessant.
Tatsächlich haben wir das am Anfang, ganz zum Start, so wie man das immer macht, halt einfach, ich glaube, wenn man in diesem familiären Setting, wo man einfach gemeinsam macht, tut, dann braucht man das nicht. Dann ist das überflüssig. Und dann merkt man aber relativ schnell, danach haben wir gespürt, dass halt vor allen Dingen erstmal so administrative Themen, ja, wenn man jetzt so People mal nicht nur auf Kultur beziehen, sondern gesamtheitlich, so einfach angefangen haben, zu viel Zeit zu fressen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Outsourcing versus intern und haben dann erstmal schnell das Problem gefixt mit Outsourcing.
Ah ja.
Das heißt, haben uns da wirklich auch eine Agentur reingeholt, die dann tatsächlich auch wirklich so Buddy-Leasing gemacht hat. Und wir hatten dann jemanden vor Ort, der bei uns HR aufgebaut hat.
Ah, schade, dass wir uns da noch nicht kannten, Lars. Oder doch, wir kannten uns, aber dass wir da nicht so tief den Kontakt hatten, hätten wir machen können.
Genau, ja, beim nächsten Mal dann. Das haben wir da tatsächlich getan und das war auch gut und richtig und hat aber ab einem Zeitpunkt nicht mehr für uns funktioniert, in unserem ganz speziellen Setup. Das war tatsächlich der Zeitpunkt bei dem Geschäftsmodell, was wir hatten, war es sehr wichtig, eben das Tierarzt-Hiring gut zu optimieren.
Vielleicht nochmal eine Frage vorab. Wie groß wart ihr, als ihr euch die Unterstützung reingeholt habt, erstmal extern? Wie groß war da euer Unternehmen?
Das waren wahrscheinlich 30 Leute.
30, ja, so 20, 30 ist auch so meine Erfahrung, dass da so auf der Wandel kommt das erste Mal.
Eher die operativen Themen, die einfach zu viel Ballast waren, die man anders lösen musste.
Und dann hast du gesagt, hat es irgendwann aber auch nicht mehr funktioniert in der Konstellation.
Genau, das ist hauptsächlich gewesen, weil wir eine sehr spezielle Anforderung hatten. Das Unternehmen ist am Ende gewachsen darüber. Bei Felmus ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Tierärzte tatsächlich anstellen. Und dadurch das Wachstum von Felmo stark vom Tierarzt-Hiring abhängt.
Verstehe. Okay, und Tierärzte hiren? Okay, wow.
Genau. Das heißt, das ist ein wichtiges, großes Thema gewesen für uns. Und das ist dann etwas, was die Agentur in der Form, wie wir das als Company brauchten, so einfach nicht mehr umsetzen konnte. Dann ist auch der Punkt gekommen, wo wir uns dann deswegen entschieden haben, HR komplett intern aufzubauen. Das war tatsächlich, das war ein ganz, ganz pragmatischer Grund, ehrlicherweise. Mhm. Weil wir da auch ein paar Dinge anders machen mussten, als man das sonst im Hiring tut und die Dinge anders managen musste, weil halt sehr viel von abhing auch. Und das war der Auslöser dann am Ende.
Mhm. Hast du über den operativen Themen wirklich einen Mehrwert für dich, für Felmo gesehen mit der Einstellung, mit der internen Einstellung mit HR?
Also ja, jetzt auf die rein operativen Themen erstmal bezogen, was das Hiring betrifft, zu 100%, weil wir dann die Themen ganz anders aufbauen konnten. Bei den anderen operativen Themen hat sich eigentlich wenig getan. Ja, da ist, glaube ich, der größte Gamechanger gewesen, eben ein gutes HR-System einzuführen. Und da war unsere Reise irgendwie über ein, zwei Systeme gemacht, bis wir dann bei Personio gelandet sind, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Nicht, dass das jetzt das perfekte HR-System ist, aber es ist halt einfach viel besser gewesen als alles andere. Und, und das hat viel gebracht, das hat man auch gespürt. Da hat sich viel verbessert. Und ansonsten bei den anderen Themen haben wir zu dem Zeitpunkt am Anfang keine Seniore-People-Rolle geheiert. Das ist übrigens, wo ich mir, das ist ein spannendes Thema, glaube ich, drüber nachzudenken. Macht man das beim nächsten Mal oder nicht? Jetzt gibt es gerade irgendwie, schwappt jetzt aus dem Valley eher dieser ganze Trend irgendwie rüber, okay, wofür braucht man HR eigentlich außer HR-Ops? Und wir laufen komplett im Founder-Mode. Ich habe jetzt hier ehrlicherweise bei Felmo, haben wir das eher so gespielt und ich habe ein paar Downsides dadurch kennengelernt. Das heißt, ich eher aus der Richtung, dass ich sagen würde, aus der Erfahrung, die ich bei Felmo gesammelt habe, würde ich wahrscheinlich eine Seniore-People-Rolle das nächste Mal früher hiren, als ich es bei Felmo gemacht
habe. Das öffnet mir natürlich das Herz. Gibt es ein Downside, das du teilen kannst, darfst, wo du sagst, boah, das glaubst du, wäre dann anders gelaufen?
Ja, wir haben halt dadurch die einfachen Punkte verpasst, wo wir so ein paar komplexer aufzusetzende HR-Themen gut hätten abfangen können. Das heißt irgendwie, wie sehen Career Progressions, Appraisal-Themen aus? Sich halt, was wir schon gemacht haben, ist sich proaktiv Gedanken über eine Kultur zu machen, aber wie kann man das auch im Hiring reinforcen und die Leute, die hiren, darauf schulen? Ja, dass man
ja, mit Scorecards wahrscheinlich hiren, dass alle irgendwie so on the same page sind.
Ja, genau, zumindest das gleiche Verständnis erzeugen, das ist wichtig. Ja.
Das habe ich tatsächlich total aus eBay mitgenommen, Lars, wie wir ja wirklich die Pre-Interview-Meetings hatten, dass man wirklich mal nochmal reingeht und versteht, wen suchen wir hier eigentlich und dass das gesamte Hiring-Team da wirklich weiß, das sind die wesentlichen Punkte.
Das ist was, das kommt halt nur reines, das, was ich dann gelernt habe, wenn man eine gewisse Seniorität im People-Bereich hiert oder halt in die Firma reinbringt. Weil wenn man das dann rein operativ aufbaut, dann sind die Themen zwar erledigt, aber die anderen Themen haben halt, lagen dann halt erstmal rum eine gewisse Zeit.
Ja. Wir kommen tatsächlich schon zum Ende. Ich denke mir gerade, ich könnte noch 1000 Sachen fragen. Ich finde das so spannend. Aber vielleicht eine Abschlussfrage. Gibt es etwas, was du mit unseren ZuhörerInnen teilen möchtest, wo du sagst, das war so eines deiner größten Learnings? Ein Buch, was dich vielleicht besonders inspiriert hat? Ein Podcast? Irgendwas, wo du sagst, so, das begleitet dich bis heute irgendwie auf deinem Lebensweg und inspiriert dich? Gibt es da etwas, was du teilen kannst, möchtest?
Super viele Sachen, aber da wir gerade über People-Themen ja heute reden, so tatsächlich eins der Bücher, die mich echt lange jetzt begleitet haben und die ich auch immer wieder benutze, ist 5 Dysfunctions of a Team. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Weil das sehr schön mit so einem sehr, sehr einfachen, natürlich viel zu einfachen Modell einem so eine kleine Guideline gibt, wie man tatsächlich wirklich ja ein gutes Team aufbauen kann. Mhm. Und das begleitet mich nach wie vor. Und ich glaube, das ist sonst das wichtigste Learning, was ich hatte in der ganzen Phase ist. Ich habe mit unglaublich vielen Organisationsstrukturen und allen möglichen Themen rumgespielt und ganz viel ausprobiert. Auch bei Felmo haben wir da tatsächlich sehr viel mit rumgespielt. Und tatsächlich ist es so, dass ich mittlerweile gelernt habe, dass man sehr viele positive Elemente in den ganzen Ideen hat. Aber ich das noch nie gesehen habe, dass irgendeine von diesen Organisationsstrukturen in Reinkultur funktioniert. Und das war ein ganz wichtiges Learning, sondern man die eigentlich immer so, ich bin mittlerweile dabei, mir immer die wichtigsten Elemente oder die passenden Elemente gerade aus den unterschiedlichen Modellen zu nehmen und zusammenzufügen. Das funktioniert tatsächlich dann sehr gut. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dann nicht dogmatisch in eins dieser Modelle reinzurennen. Das ist, glaube ich, schwierig.
Das finde ich total schön, dass du das sagst. Das erinnert mich einfach an so viele Modelle, die man kennenlernt. Also auch beim agilen Arbeiten, das war gerade sofort, was in meinen Kopf gekommen ist, wo du da ja auch deine Frameworks hast. Und wer arbeitet in der Praxis so wirklich zu 100% danach? Und wie sieht die Theorie dahinter aus? Wirklich zu verstehen, dass das so eine Guidance ist und man sich da das Beste rauszieht, finde ich sehr schön zusammengefasst. Lars, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und dass du uns da so auf die Reise mitgenommen hast und auch so offen und ehrlich aus deiner Zeit bei Felmo geteilt hast. Ich wünsche mir einfach für dich, alles, was da noch kommen mag, wieder so aufregend wird, wenn du da ganz erfolgreich bist. Und auch an unsere ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und dann bis zur nächsten Folge bei Let's Talk People.
Dankeschön.